vereinbart, dass das eine Kombination aus Lesung und Vortrag werden soll. Also ich werde immer wieder aus dem Lesungsmodus aussteigen und in den Vortragsmodus umsteigen. Und wenn ich dann merke, dass ihr dann zu gähnen beginnt, werde ich die Vortragsteile dann einfach gegen Ende streichen. Also ich lese das erste Kapitel den ersten Text dieses Buches, Respektverweigerung, warum wir fremde Kulturen nicht respektieren sollten, die eigene auch nicht. Und zwar heißt das erste Kapitel, warum wir über den Islam nicht reden können. Kennt jemand im Saal einen Perser? Das ist noch Lesungsmodus. Wenn ja, jetzt habe ich ein Haar verschluckt. Wenn ja, haben Sie schon einmal den Fehler begangen, diesen Perser als Araber zu bezeichnen? Diesen Fehler würden Sie kein zweites Mal machen. Zu verstörend wären die Reaktionen Ihres persischen Bekannten. Sollte er ein Freund sein, könnte es passieren, dass er Ihnen die Freundschaft kündigt. Zu sagen, Perser mögen keine Araber, wäre untertrieben. Würden Sie das Opfer Ihrer Verwechslung nach den Ursachen seines Ressentiments fragen, würde er Sie darüber aufklären, dass der in Anführungszeichen kulturell hochstehende Iran im 7. Jahrhundert von den wiederum in Anführungszeichen primitiven Arabern erobert wurde. Würden Sie das Thema an dieser Stelle nicht wechseln, würden Sie erfahren, dass der Iran auch von Alexander dem Großen und den Mongolen erobert wurde. Dass die mongolische Eroberung im 13. Jahrhundert stattfand, also jüngeren Datums ist als die arabische. Dass die Mongolen bei ihren Eroberungszügen ungleich grausamer vorgingen als die Araber. Das ist im Iran aber weder ein Ressentiment gegen Mongolen noch gegen Griechen gibt. An dieser Stelle müssten Sie sich die Frage stellen, warum gerade die Araber, also warum gibt es gerade dieses Ressentiment gegen die Araber? Die Antwort auf diese Frage wird die Tatsache berücksichtigen oder mitberücksichtigen müssen, dass die Araber im Unterschied zu den Griechen und den Mongolen den Iranern den Islam gebracht haben. Und man muss kein Psychoanalytiker sein, um daraus zu schließen, dass die Iraner den Islam meinen, wenn sie die Araber bashen. Bewusst oder unbewusst scheint die Chiffre Araber für den Islam zu stehen. Hier tarnt sich also offenbar die Abneigung gegen die eigene Religion, also ein seltsames Phänomen, als rassistisches Ressentiment. Also die Abneigung gegen die eigene Religion tarnt sich als rassistisches Ressentiment. Jetzt wechsle ich in den Vortragsmodus. Sehr durchsichtig wird dieser Zusammenhang in der weit verbreiteten Bezeichnung der Islamischen Revolution von 1979 seitens sehr vieler Iraner als arabische Invasion, was natürlich Unsinn ist, weil das waren die Iraner, die diese Revolution gemacht haben und das waren also iranische Islamisten oder wie immer man die bezeichnen will, die die Macht übernommen haben und keine Araber. Aber in dieser Bezeichnung als zweite arabische Invasion wird dieser Zusammenhang durchsichtig. Also diese Gleichsetzung von die Araber und der Islam. So quasi die Araber haben uns erobert und wir hatten ja früher sozusagen die zarathustrische Religion und das ist sozusagen was Fremdes und aufgepfropft. Das ist die Vorstellung dahinter. Jetzt wieder Lesungsmodus. In Europa gibt es zu diesem Phänomen ein interessantes Pendant, allerdings unter umgekehrten Vorzeichen. Rechte und rechtsextreme Parteien, die mittlerweile bis tief in die politische Mitte hinein die Diskurshoheit erobert haben, reden über den Islam und meinen, wie zum Beispiel in Österreich oder Deutschland, die Türken oder wie in Frankreich die Araber. Auch hier handelt es sich, wie im Fall des iranischen Anti-Arabismus, nicht um einen bewussten Etikettenschwindel. Die Islamablehnung der europäischen Rechten und Konservativen und Teilen der Sozialdemokratie ist authentisch. als es etwa anlässlich der Erstürmung der sogenannten Gaza-Flotte durch israelisches Militär im Mai 2010 in Wien zu anti-israelischen Demonstrationen kam, an denen vorwiegend Moslems teilnahmen und bei denen unter anderem auch antisemitisch gehetzt wurde, eine Parole war Hitler erwache, war es ausgerechnet die traditionell antisemitische FPÖ, ja, die sich darüber am lautesten echauffierte. Ich wechsle wieder in den Vortragsmodus. Dieser, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, seltsame Pseudo-Anti-Antisemitismus der FPÖ, ja, oder der Neuen Rechten, oder auch dieser Pseudo-Feminismus der Neuen Rechten, auch von der Marine Le Pen, ist vielleicht etwas, worüber wir dann im Anschluss diskutieren sollten. Man könnte jetzt sagen, dass dieses Phänomen des Islams die Rechten dazu verleitet, scheinbar emanzipatorische und traditionell linke Positionen einzunehmen. Es gab vor einigen Jahren in Wien ein FPÖ-Plakat, freie Frauen statt Kopftuchzwang. Und das wäre vielleicht auch für die Diskussion spannend, weil hier sozusagen rechte Parteien, die traditionell mit dem Feminismus natürlich gar nichts am Hut haben, dann den Feminismus benutzen als Vehikel für den Rassismus. Es wäre aber, und das finde ich den spannendsten Punkt an der Stelle, niemandem würde einfallen zu sagen, aha, also weil hier feministische Argumente verwendet werden seitens der Rechten, um Rassismus zu transportieren, ist der Feminismus an sich rassistisch. Ne? Aber sehr wohl gibt es dieses Argument dann, wenn eben rechte Rassisten sozusagen Islam, Ablehnung von Islam, Islamkritik, wie man das nennen will, Religionskritik sozusagen verwenden, um Rassistisches zu transportieren. Da passiert es sehr wohl und sehr oft, dass es dann heißt, jemand, der den Islam als Glaubenslehre kritisiert, sei rassistisch. Also es ist spannend, dass diese falsche Verknüpfung dort sehr wohl passiert. Zurück zur Lesung. Bis hierher scheinen die Debattenlage sowie mögliche Lösungsansätze klar auf der Hand zu liegen. Man müsste den Rassisten einfach die Anti-Islam-Maske vom Gesicht reißen und das rassistische Ressentiment in all seiner Erbärmlichkeit bloßstellen. In der Realität der politischen Debatten erscheint die Sache aber nicht so einfach. Was sich paradoxerweise am besten an den Reaktionen deklarierter Gegner rassistischer Hetze ablesen lässt. Etwa in dem im November 2010 publizierten Aufruf deutscher und österreichischer Intellektueller mit dem Titel Schluss mit der Integrationsdebatte. An und für sich ein sehr unterstützenswerter Aufruf. Und ich verzichte jetzt darauf, jetzt im Vortragsmodus über diesen Begriff der Integration etwas zu sagen. Das können wir in der Diskussion vielleicht nachholen. Denn ich halte diesen Begriff für einen falschen Begriff. Er hat sich übrigens in den letzten, so seit den 50er, 60er Jahren, vollständig gewandelt. Also das hatte in der Soziologie der 50er, 60er Jahre eine ganz andere Bedeutung. Da ging es nicht um die Integration verschiedener Kulturen, sondern um die These, dass es sowas wie einen nivellierten Mittelstand gibt, dass also soziale Schichten zusammenwachsen würden. Adorno hat das kritisiert, aber das ist sehr spannend, die Begriffsgeschichte anzuschauen, dieses Wortes Integration. Zurück zur Lesung. Dennoch gibt es zwischen diesen, das ist nicht die Lösung. Also das war ein unterstützenswerter Aufruf, Schluss mit der Integrationsdebatte, aber es heißt dort, Zitat, Islamfeindlichkeit bietet einen wesentlichen Anknüpfungspunkt für mediale Auseinandersetzungen. Denn Islamfeindlichkeit wird nicht als Rassismus anerkannt. Ende des Zitats. Für die Verfasser des Aufrufs Schluss mit der Integrationsdebatte ist Islamfeindlichkeit also Rassismus. Statt die Vertauschung der beiden Diskurse, also des Anti-Islam-Diskurses und mit dem Diskurs der Rassisten zu kritisieren, und den Anti-Islam-Diskurs als das zu entlarven, was er ist, nämlich ein Ersatzdiskurs für Rassismus, werden im Gegenteil Anti-Islam-Diskurs und Rassismus miteinander identifiziert und der Diskurs der Rassisten damit einzementiert. Wer Islamfeindlichkeit oder diesen falschen Begriff Islamophobie mit Rassismus gleichsetzt, erklärt die Zugehörigkeit zum Islam zu einem unabänderlichen, quasi rassischen Merkmal. Rasse ist natürlich ein Hirngespinst der Rassisten, eine imaginäre Kategorie. Dennoch aber hat dieser Wahn Methode und reale Ursachen und auch handfeste reale Auswirkungen. Und daher kann man auch nicht beliebig, diesen Begriff nicht beliebig verwenden. Ich glaube, dass eine Ursache für diese Verwirrung, die besteht in den Islamdebatten, unter anderem auch ist, weil wir eigentlich nicht wissen, was Rassismus überhaupt ist. Ne? Und das mag auch mit eine Rolle dabei spielen, dass diese unglückselige Gleichsetzung von Islam, Ablehnung von Islamkritik am Islam und Rassismus stattfindet. Die Gleichung Islamfeindlichkeit ist gleich Rassismus geht offenbar vom Konzept des kulturellen Rassismus aus. Von der richtigen These also, dass heute, da der Begriff Rasse diskreditiert ist, fremdenfeindliche Ressentiments in Begriffen der Kultur oder eben der Religion transportiert und politisch salonfähig gemacht werden. Stichwort Leitkultur, christliches Abendland, Kampf der Kulturen etc. Statt aber gegen die unausgesprochenen Grundannahmen eines solchen Ersatzrassismus anzuschreiben und anzureden, statt mit allem Nachdruck darauf hinzuweisen, dass weder Religionen noch Kulturen unauflöslich mit einer bestimmten Gesellschaft oder mit bestimmten Individuen verbunden sind, dass Menschen ihre Religion auch ändern, dass Religionen, wie im Lauf der Geschichte immer wieder der Fall, schlicht aussterben können. Vor allem, dass Individuen nicht auf ihre Kultur oder ihre tatsächliche oder vermeintliche Religion reduzierbar sind. Stattdessen bleiben die in Anführungszeichen linken und liberalen Kritiker der Rassisten, indem sie die rassistische Verknüpfung von Religion oder Kultur einerseits und bestimmten Gesellschaften oder Individuen andererseits oder Rasse andererseits unhinterfragt übernehmen bei den Vorgaben der Rassisten. Zugleich spricht der linke, wieder in Anführungszeichen, und liberale Diskurs, eben weil er die Identitätsvorgaben der Rechten, Klammer auf, Türke ist gleich Moslem, Klammer zu, akzeptiert, Kulturen und Religionen, also hier den Islam, gleichsam heilig und entzieht sie damit jeder substanziellen Debatte. Augenfällig wird diese unausgesprochene Heiligsprechung des Islams etwa am Argwohn, der den organisierten Ex-Moslems entgegenschlägt. In vielen linken und liberalen Medien des deutschen Sprachraums werden Ex-Moslems häufig als schrille Hysterikerinnen dargestellt, deren persönliche Betroffenheit ihnen ein angemessenes Reden über den Islam verunmöglicht. Das gilt vor allem für die Vorsitzende der, Vereinigung der Ex-Moslems, Nina Ahadi, eine iranischen Kommunistin. Während man also im Iran über den Islam redet, indem man nicht über ihn redet, sondern über die Araber, man in Deutschland und Österreich nur scheinbar über den Islam redet und die Türken meint, oder aber jedes substanzielle Reden über den Islam verunmöglicht, indem man ihn sakrosankt stellt, werden Iraner oder Araber oder Türken, die sich in Europa kritisch über den Islam äußern oder sich von ihm abwenden, als Menschen wahrgenommen, die nicht angemessen über den Islam reden können und es daher am besten unterlassen sollten. Wer den Islam sakrosankt stellt und dem Missverständnis erliegt, er handelt dabei antirassistisch, gleicht einem Lehrer, dem man berichtet, in seiner Schule würde ein, sagen wir, türkischer Schüler aus rassistischen Motiven gemobbt. Unter anderem würde stellvertretend für jenen türkischen Schüler eine Voodoo-Puppe mit Nadeln durchbohrt und der daraufhin seine Schüler ermahnt, sie mögen bitte nett zu der Voodoo-Puppe sein, Feindschaft gegen Voodoo-Puppen sei rassistisch. Solch Denken in Kurzschlüssen verstellt den Blick auf das Wesentliche. Der in Anführungszeichen linksliberale Diskurs über kulturellen Rassismus bezeichnet das Reden des Kulturrassisten über Religion und Kultur, Klammer auf unsere Leitkultur, das christliche Abendland, Kampf der Kulturen, etc., Klammer zu, als biologisch oder pseudobiologisch. Biologisch meint hier, dass kulturelle und religiöse Phänomene als unabänderlich verdinglicht und in fixer Verknüpfung mit bestimmten Menschen oder Gesellschaften präsentiert werden. Soweit, so richtig. Die Vorstellung, biologische Merkmale stünden für das Fixe und Unveränderliche, entbehrt in Zeiten der Bio- und der Gentechnik allerdings nicht der Ironie. Weit davon entfernt, das Unabänderliche zu repräsentieren, ist Biologie heute genau jener Schauplatz, an dem uns die grenzenlose Manipulierbarkeit der Grundlagen unserer Existenz vor Augen geführt wird. Kann es sein, dass der Wunsch, eigene und fremde Kulturen oder Religionen als etwas Unveränderliches und Unantastbares anzusehen, auch mit Verunsicherungen dieser Art zu tun hat? Weil wir das Gefühl haben, wo immer wir hintreten, den Boden unter den Füßen zu verlieren, brauchen wir etwas, das wir und woran wir uns festhalten können. Und dieses Etwas nennt sich heute wieder Kultur oder auch Religion, respektive Leitkultur, christliches Abendland, Kampf der Kulturen und so weiter. Begriffe, die trotz oder wegen ihrer Substanzlosigkeit seit Jahren nicht nur die politische Debatte, sondern auch das Denken der politischen Akteure beherrschen. Ersatzbegriffe eines politischen Ersatzdiskurses. Ich steige jetzt kurz wieder aus der Lesung. An der Stelle, wo es eben darum geht, dass sozusagen in der Biotechnologie uns vor Augen geführt wird, dass die Grundlagen unserer Existenz sozusagen ins Gleiten kommen, fällt mir immer wieder diese berühmte Stelle ein im Kommunistischen Manifest, wo es dann heißt, alles Ständische, alles Stehende verdampft, alles Heilige wird entwertet und die Menschen sind endlich gezwungen, ihre Lebensstellung mit nüchternen Augen anzusehen. Also hier sagt Marx, dass sozusagen diese revolutionäre Kraft des Kapitalismus und damals auch schon der Globalisierung die Menschen dazu bringt, in optimistisch aufklärerischer Manier, denkt er das, die Augen zu öffnen, also mit nüchternen Augen das anzusehen. Wohingegen ich den Eindruck habe, dass heute diese noch viel radikalere Veränderung, wo es sozusagen ans Eingemachte geht, also wo das Leibliche quasi verdampft, eher dazu führt, dass wir dann regredieren praktisch in diesen Kulturalismus, wo dann Kulturen, wo wir uns festhalten an Kulturen und überhaupt nicht mit nüchternen Augen die Dinge betrachten. Also ganz im Gegenteil. Zurück zum Text. In ihrer Wirkmächtigkeit, ihrer Unbestimmtheit und ihrer Abwehrfunktion gegen Verunsicherungen aller Art spielen Leitkultur und Co. in der öffentlichen Sphäre eine ähnlich unheilvolle Rolle wie das Gebot des positiven Denkens in der privaten Ideologie postmoderner Erfolgsmenschen. Zitat: Bei den Nazis, da war es noch die Rasse, an die nun schon der Dümmste nicht mehr glaubt. Ich würde denken, dass in der nächsten Stufe der regressiven Ideologie es das Positive sein wird, an das die Menschen glauben sollen. Etwa in dem Sinn, wie man in Heiratsannoncen die Formulierung positive Lebenseinstellung als etwas ganz besonders Empfohlenes empfindet. Ende des Zitats, das schreibt oder besser sagt Adorno in seinen Vorlesungen zur negativen Dialektik Mitte der 60er Jahre. Für Kulturrassisten, und solche finden sich mittlerweile auch in den Reihen der Grünen, funktionieren Begriffe wie unsere Kultur oder unsere Leitkultur immer nur als Gegenbegriffe, vor allem eben gegen den Islam. Ein Begriff, der seinerseits inhaltsleerer und unbestimmter nicht sein könnte. Über die üblichen medialen Schlagworte hinaus wissen wir über den Islam in der Regel noch weniger zu sagen als über unsere Kultur. Mehr noch, wir dürfen über ihn nichts Relevantes sagen und dieses unausgesprochene und dennoch wirkmächtige Tabu hat noch andere Gründe als die unglückselige Gleichsetzung der Ablehnung des Islams mit Rassismus. Um diese anderen Gründe zu verstehen, müssen wir uns wieder einmal der Gretchenfrage stellen. Nun sag, wie hast du es mit der Religion? Zwischen 1970 und 2008 hat sich die Zahl der Konfessionslosen in Deutschland verzehnfacht. Von 3,9% im Jahre 1970 auf über 34% im Jahr 2008. Tendenz steigend. In den neuen Bundesländern bezeichnen sich bis zu 80% der Bevölkerung als konfessions- bzw. religionslos. In eben diesem tendenziell konfessionslosen Deutschland erschien im Oktober 2007 das religionskritische Kinderbuch »Wo bitte geht's zu Gott?« fragte das kleine Ferkel von Michael Schmidt-Salomon. Darin wird die Geschichte eines Igels und eines Ferkels erzählt, die sich angeregt durch ein Plakat mit der Aufschrift »Wer Gott nicht kennt, dem fehlt etwas« auf die Suche nach Gott begeben. Sie treffen auf einen Rabbi, der ihnen erzählt, Gott hätte den Menschen, weil sie an eingebildete, falsche Götter geglaubt hätten, die Sintflut geschickt. Sie fragen ihn, ob er sich sicher sei, dass nicht auch jener Gott, an den er, der Rabbi, glaube, eine Einbildung sei. Woraufhin er sie aus seinem Gotteshaus wirft. Danach treffen sie einen Mufti, der ihnen mit der Hölle droht, weil sich das Ferkel weigert, sich 5-mal am Tag zu waschen. Und schließlich einen christlichen Bischof, vor dem sie flüchten, nachdem er erklärt, dass es sich bei den Keksen, die das Ferkel in der Kirche gefunden und in den Mund gesteckt hatte, um den Leib Christi handle. Am Ende ändern der Igel und das Ferkel die Aufschrift auf dem Plakat. Wer Gott kennt, dem fehlt etwas, nämlich da oben. An der Stelle wird immer gelacht. Ich steige jetzt kurz aus der Lesung aus. Ich betone das, weil das immer wieder in der Diskussion dann auch vorkommt. Es geht mir hier nicht darum, dass inhaltlich um das Ferkelbuch, also diese Art von positivistischer Religionskritik ist nicht meine Art von Religionskritik. Es geht mir um die Reaktionen auf das Ferkelbuch, auf die wir jetzt kommen, zurück zur Lesung. Das Ferkelbuch war Gegenstand heftiger Kontroversen. Wenige Wochen nach seinem Erscheinen beantragte die deutsche Familienministerin, die ist heute Verteidigungsministerin übrigens, es auf dem Index jugendgefährdender Medien zu setzen. Die Süddeutsche Zeitung begrüßte das Indizierungsverfahren und bezeichnete das Ferkelbuch als fundamentalistisch. Die Zeit lehnte die Indizierung zwar ab, immerhin, nannte aber Michael Schmidt-Salomon einen selbstgerechten und eindimensionalen Religionshasser. Waren es beim Aufruf Schluss mit der Integrationsdebatte durchwegs nicht religiöse Intellektuelle, die den Islam vehement in Schutz nahmen, so sahen sich bei der Debatte über das Ferkelbuch liberale Medien und Organe eines säkularen Staates veranlasst, die Religion als solche in ungewohnt aggressiver Weise in Schutz zu nehmen. Die Ferkelbuch-Debatte und der Aufruf Schluss mit der Integrationsdebatte sind symptomatisch. Sie zeigen, wie wir es zu Beginn des 21. Jahrhunderts mit der Religion halten. In einem tendenziell religionslosen Deutschland oder auch Europa wird Religion immer heiliger. Wer es nicht glaubt, und ich spreche auch und vor allem diejenigen an, die sich als nicht religiös, agnostisch oder atheistisch bezeichnen, wer es nicht glaubt, möge sich seine Reaktion vor Augen führen, als er gerade vorhin oder wo auch sonst immer zum ersten Mal von der Existenz eines religionskritischen oder sagen wir ruhig religionsfeindlichen Kinderbuches erfahren hat. Offenbar stellt ein religionsfeindliches Kinderbuch heute auch für Agnostiker und Atheisten einen ungleich größeren Tabubruch dar als Kinderbücher, die sich der sexuellen Aufklärung annehmen. Das ist ja schon Schnee von gestern. Im Gymnasium war ich als Nichtchrist vom Religionsunterricht befreit. Dennoch besuchte ich regelmäßig den katholischen Unterricht Don Camillos, eines rundlichen Pfarrers, der seinen Spitznamen seiner Schlagfertigkeit und seiner Streitlust verdankte. Bei Don Camillo hatte jede Unterrichtsstunde einen Titel, den er zu Stundenbeginn an die Tafel schrieb. Einmal trug die Stunde den Titel »Früher war der Sex tabu, heute die Religion«. Und Don Camillo leitete die Stunde mit den Worten ein, »Sie dürfen heute alles sein, Kommunist, Atheist, Anarchist, Sadist, Masochist, aber sagen Sie mal, ich bin fromm.« Ende des Zitats. Don Camillo hatte recht. Die Behauptung, dass Religion tabu sei, hat heute sogar noch mehr Berechtigung als damals in den 80er Jahren, als er sie formulierte. Heute ist Religion allerdings in einem ganz anderen Sinn tabu, als es Don Camillo im Sinn hat. Tabu stammt aus dem Sprachraum Polynesiens und bedeutet heilig in einem spezifischen Sinn. Orte, Gegenstände oder Personen, die im Sinne des Tabus heilig sind, müssen streng gemieden werden. Von ihnen geht eine gefährliche Kraft aus. Diese Verknüpfung des Heiligen mit dem Unantastbaren, weil Gefährlichen, kennen wir auch aus der christlichen Tradition und der Mythologie, zum Beispiel der Griechen. Als sich Zeus der sterblichen Semele in seinem vollen Glanz zeigt, verbrennt sie. Und der Auferstandene hält dem Johannesevangelium zufolge Maria Magdalena mit dem Ausruf Noli me tangere, berühr mich nicht, davon ab, ihn zu umarmen. Eines Tages, sagte der Rabbi, ärgerte sich Gott so sehr über die Menschen, dass er beschloss, alles Leben auf der Erde zu vernichten. Alles Leben? Fragte das Ferkel erschrocken. Alle Menschen, Babys, alle Omas und alle Tiere? Ja, alles Leben, antwortete der Rabbi. Ende des Zitats. Aufgrund dieser Stelle machte das deutsche Familienministerium dem Ferkelbuch den Vorwurf des Antisemitismus, da es die jüdische Religion als menschenverachtend und grausam darstelle. Für Ursula von der Leyen, die damalige deutsche Familienministerin, immerhin Ministerin im Dienste eines säkularen Staates, ist Religion offensichtlich tabu, heilig und zugleich unantastbar. Als steckten in der Religion gefährliche Kräfte, die beim bloßen Benennen bestimmter ihrer Inhalte freigesetzt werden könnten. Konsequenterweise forderte sie die Indizierung eines Buches, bloß weil es nacherzählt, was auch im Alten Testament über die Sintflut steht. Dort allerdings drastischer. Zitat, ich will den Menschen von der Fläche des Erdbodens auslöschen, vom Menschen bis zu den kriechenden Tieren, bis zu den Vögeln im Himmel, heißt es in der Genesis. Demselben Tabuverhalten begegnen wir beim Reden oder Nichtreden über den Islam. In Diskussionen über den Islam wird bekanntlich über alles Mögliche geredet, Migration, Terrorismus, Integration, außer über den Islam. In den seltenen Fällen, wo jemand dieses Sprechverbot durchbricht und tatsächlich etwas über den Islam sagt, indem er zum Beispiel aus dem Koran zitiert, entsteht häufig eine seltsam peinliche Atmosphäre, als hätte jemand ein obszönes Geheimnis verraten. In weiterer Folge wird dem Tabubrecher mitgeteilt, dass es den Islam gar nicht gebe, mit der niemals ausgesprochenen Konsequenz, dass man über dies Nicht-Existente auch nicht sprechen kann. Zurück zum Ferkelbuch. Im März 2008 sprach die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien, ein Zungenbrecher, das Ferkelbuch vom Vorwurf des Antisemitismus frei und lehnte dessen Indizierung ab. Da es ihr ausschließlich um Fragen der Jugendgefährdung gehe, sei es des Weiteren irrelevant, so die Bundesprüfstelle, ob das Buch das religiöse Empfinden der Gläubigen verletze. Was in der gesamten Ferkelbuch-Debatte ausgeklammert blieb, ist der eigentliche und verborgene Kern der Affäre, die religiösen Empfindungen der Ungläubigen. Ob sie ihr mit Toleranz, Respekt oder auch gleichgültig begegnen, heute scheinen Ungläubige der Religion gegenüber eine entspannte Haltung einzunehmen. Religion wird als Teil der kulturellen Tradition akzeptiert und das nicht religiöse Ostern feiern oder sich kirchlich trauen lassen, wird als selbstverständlich empfunden. Religion, so scheint es, wird heute von den Ungläubigen nicht als Feind angesehen, aber auch nicht ernst genommen. Der Schein trügt. In einer Diskussionsrunde, an der ich vor Jahren teilnahm und bei der auch das Thema Islam und Gewalt zur Sprache kam, meinte ein Teilnehmer, dass Moslems, die sich am Koran orientierten, niemals Kriege führen oder Gewalt anwenden könnten. Daraufhin erhob sich ein anderer Teilnehmer und zitierte mehrere Koranverse ohne jeden weiteren Kommentar. Unter anderem auch diesen Zitat. Wahrlich, also das sagt sozusagen Gott zu den Gläubigen. Zitat, wahrlich, in die Herzen der Ungläubigen werfe ich Schrecken. So haut ein auf ihre Hälse und haut ihnen jeden Finger ab, heißt es in der 8. Sure, Vers 12. Die Diskussionsrunde bestand durchwegs aus nicht-religiösen Personen. Die Diskussion war denn auch von der geschilderten, nonchalanten Haltung der Religion, hier dem Islam, gegenüber geprägt. Als die Koranverse zitiert wurden, änderte sich die Atmosphäre jedoch mit einem Schlag. Die Gelassenheit wich einem Gefühl des Unbehagens, die sich dann in kritische bis feindselige Wortmeldungen gegen den Koranzitierer entlud, der schließlich als Rassist beschimpft wurde. Offenbar hatte der Koranzitierer im präzisen Sinn des Wortes ein Tabu verletzt. Nicht, indem er den Islam in ein schlechtes Licht gerückt hätte, er hatte ja bloß aus dem Koran zitiert. Vielmehr hatte er den Islam zu nahe, unzulässig nahe an uns herangerückt. Was da in offene Aggression umschlug, war jene Tabuangst, die Angehörige archaischer Gesellschaften befällt, wenn sie sich in der Nähe eines heiligen und zugleich gefährlichen Bezirks lehnen. Die entspannte Haltung postmoderner Ungläubiger der Religion gegenüber ist Fassade. Dahinter steckt das genaue Gegenteil, nämlich Angst, Tabuangst. Aber kann man sich vor etwas fürchten, woran man nicht glaubt? Gott, sagt der französische Psychoanalytiker Jacques Lacan, Gott ist nicht tot, sondern unbewusst. Um Missverständnisse zu vermeiden, für den Psychoanalytiker und Atheisten Lacan ist Gott nichtsdestotrotz tot. Gott ist unbewusst, ist denn auch zusammen mit einer anderen rätselhaften Lacanischen Formel zu lesen, wenn Gott tot ist, ist alles verboten. Gottes Tod hat laut Lacan keineswegs zur Folge, dass nun, wie zum Beispiel Dostojewskis Raskolnikow sagt, alles erlaubt wäre. Das ist ja noch logisch nachvollziehbar, wenn Gott tot ist, wenn es kein Gesetz gibt, kein himmlisches Gesetz gibt, ist alles erlaubt. Im Gegenteil, sagt Lacan, der tote Gott lebt als Untoter in unserem Unbewussten und reguliert mit einer Fülle von Geh- und Verboten alle unsere Lebensbereiche, von der Politik über die Sexualität bis zur Ernährung. Das Letztere sagt nicht der Lacan, sondern sag ich sozusagen, und knechtet uns dabei, also dieser untote Gott, und knechtet uns dabei weit effektiver, als es der Lebendige je vermochte. Ich wechsle jetzt nur ganz, ganz flüchtig wiederum den Vortragsmodus. Das können wir vielleicht auch in der Diskussion vertiefen. Diese Geschichte mit dem, wenn Gott tot ist, ist alles verboten, hat unter anderem zu tun mit einem Mythos in der Psychoanalyse, also mit einem freudschen Mythos, das er in Anlehnung an Darwin sozusagen erfunden hat, nämlich den Mythos von der Urhorde und dem Urvatermord. Da geht es darum, dass es sozusagen in dieser Urhorde einen Urvater gab, der sozusagen über die Söhne herrschte und alle Frauen besaß. Ja, und die Söhne durften mit diesen Frauen sozusagen sexuell nicht verkehren. Und die Söhne bringen dann den Vater um und kannibalistisch, wie sie waren, essen sie ihn auch auf. Und dann glauben sie, dass sie jetzt befreit sind sozusagen von diesen Tyrannen und dass sie sich jetzt ein schönes Leben machen können. Weit gefehlt. In dem Moment, also Lacan sagt, Gott funktioniert nur als Toter, sinngemäß. Ne? Also in dem Moment, wo der Urvater getötet wird, wird er sozusagen als Toter zu Gott. Ne? Und das laut Freud ist das sozusagen der Beginn der Kultur. Also sozusagen aus dieser Tötung des realen Vaters heraus wird er sozusagen zu Gott und beherrscht uns dann sozusagen umso stärker. Und dieser Prozess, man könnte sagen, dass dieser Prozess sich immer wieder wiederholt im Lauf der Kulturgeschichte, der Religionsgeschichte, überhaupt der Geschichte. Ich sage nur ein paar Namen, Paulus, Luther, Nietzsche, also der Tod Gottes oder diese Verinnerlichung des Gesetzes ist eine ganz spezielle Sache. Vielleicht können wir dann mehr drüber reden. Also zurück zum Text, dieser unbewusste oder man könnte auch sagen extrem verinnerlichte Gott. Denken Sie zum Beispiel an Marx, das sagt er in der Einleitung der Kritik der hegelischen Rechtsphilosophie, dass der Protestantismus oder Luther hat aus den Pfaffen Laien gemacht, indem er aus den Laien Pfaffen gemacht hat. Das heißt, jeder ist sozusagen sein eigener Pfaffen. Das ist diese Verinnerlichung Gottes. Dieser unbewusste, verinnerlichte Gott, der uns in das Korsett sexueller und politischer Korrektheiten zwingt, der uns gebietet, aus unseren Körpern schlanke und schöne Hochleistungsmaschinen zu machen, dieser selbe Gott verbietet es uns auch ernsthaft, und ernsthaft ist ein anderer Name für kritisch, über Religion zu reden. In Zeiten religiöser Nonchalance erscheint uns Religionskritik, eines der Leitmotive der Aufklärung und der Moderne, als überholt. Dass es so gekommen ist, hat nicht zuletzt mit einer eigentümlichen Dialektik der Aufklärung, der Wiege der modernen Religionskritik, also ich meine es mit Aufklärung im engeren Sinn, also im 18. Jahrhundert, zu tun. Die Absage der von den Aufklärern formulierten Religionskritik am Absolutheitsanspruch der Religion mündete nicht etwa in die Freiheit von Religion, sondern in die sogenannte Religionsfreiheit. Zitat: Niemand soll wegen seinen Anschauungen selbst religiöser Art belangt werden, solange deren Äußerung nicht die öffentliche Ordnung stört. Ende des Zitats. Heißt es im Artikel 10 der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte, verabschiedet von der französischen Nationalversammlung wenige Wochen nach dem Sturm auf die Bastille. Die Religionsfreiheit, die hier in diesem Zitat gemeint ist, ist die Freiheit des Einzelnen in religiösen Dingen, die selbstverständlich auch die Freiheit von Religion mit einschließt. Aber im Begriff Religionsfreiheit scheint von Anfang an eine andere, dieser Vorstellung entgegengesetzte Bedeutung mitzuschwingen. Religionsfreiheit nicht als Freiheit des Einzelnen gegenüber der Religion, sondern als Freiheit der Religion gegenüber dem Einzelnen. Als Anrecht aller möglichen religiösen Überzeugungen, nicht nur auf Toleranz, sondern auch auf Respekt, Anerkennung und Achtung. Und unmerklich scheint es in den letzten 2,5 Jahrhunderten zu einer Akzentverschiebung gekommen zu sein. Von ersterer zu zweiterer Bedeutung. Von hier aus, dem Anspruch aller möglichen religiösen Überzeugungen auf Anerkennung und Achtung, ist es nicht weit zur heute vorherrschenden Tendenz, religiöse Überzeugungen aller Art sakrosankt zu stellen. Wenn Gott tot ist, ist jede Religion heilig. Im April 2007 gab die deutsche Bundesregierung in Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage die Anzahl der Moslems in Deutschland mit rund 3,4 Millionen an. Als Moslems werden alle Migranten gezählt, die aus einem mehrheitlich muslimischen Land stammen, beziehungsweise alle deutschen Staatsbürger mit einem entsprechenden, wie es heute heißt, Migrationshintergrund. Auch so ein Begriff. Die Existenz von aus mehrheitlich muslimischen Ländern stammenden Anhängern anderer Religionen oder nicht religiösen Menschen wird in Deutschland also von Amts wegen verleugnet. In Österreich ist die Zählpraxis der Behörden nicht anders. was dabei zusätzlich unter dem Tisch und noch weit mehr ins Gewicht fällt. Eine Untersuchung der Forschungsgruppe Weltanschauungen in Deutschland ergab, dass über 60% aller in Deutschland Lebenden, die sich selbst als Moslems bezeichnen, in Wahrheit nicht religiös oder nicht sehr gläubig sind. Für diese Menschen hat die Selbstzuschreibung muslimisch offenbar eine rein ethnisch-kulturelle Dimension. In etwa so, Vergleiche hinten immer, in etwa so, wie wenn ein norddeutscher Atheist von sich selbst sagen würde, er sei von seiner Arbeitsethik her protestantisch. Es gibt mittlerweile noch viel seriösere und interessantere Untersuchungen zu dem Thema, was glauben die vermeintlichen und tatsächlichen Moslems. Da können wir vielleicht auch später mehr darüber reden. Das sind sehr spannende Zahlen. Es wurden zum Beispiel die Iraner in Deutschland gefragt und 50% sagen, ich bin kein Moslem. Und von den anderen 50% sagt ein großer Anteil, ich bin zwar Moslem, aber überhaupt nicht gläubig. Oder ich bin Moslem, aber atheistisch. Also das sind sehr spannende Aussagen. Und bei den Menschen aus Südosteuropa waren das, glaube ich, 68%, die gesagt haben, ich bin gar nicht Moslem. Okay, Religionsfreiheit bedeutet heute, dass sich die säkulare deutsche Bundesregierung die Freiheit nimmt, Nicht-Moslems, die aus islamischen Ländern stammen, sowie nicht-religiöse, ethnisch-kulturelle Moslems zu islamisieren. Zwar auf der fiktiven Ebene der Statistik, aber mit handfesten religionspolitischen Folgen. Cuius regio, eius religio, wester Fürst, dester Glaub. Religionsfreiheit hat die grundsätzliche Gleichheit aller religiösen Gemeinschaften vor dem Gesetz zur Voraussetzung. Seit der Aufklärung ein Grundprinzip demokratisch verfasster Gesellschaften, das auch dort gilt, wo einzelne Staaten, wie zum Beispiel Großbritannien, eine bestimmte Religionsgemeinschaft institutionell bevorzugen. Ähnlich wie der Begriff Religionsfreiheit hat auch die Idee der Gleichheit aller Religionen, Klammer auf vor dem Gesetz, Klammer zu, eine Wandlung durchlaufen. Hin zu einer neuen, in der heutigen Debatte dominierenden Parallelbedeutung. Die Vorstellung, dass man, wenn man so verschiedene Phänomene wie etwa den Voodoo-Kult oder den Zen-Buddhismus mit der einen Etikette Religion versieht, dass man dann auch schon etwas über sie weiß, dass sie nämlich alle irgendwie gleich sind. Im dritten Kapitel von Alice im Wunderland findet auf Anregung des Dodo-Vogels ein Wettrennen statt, das sogenannte Caucus-Rennen. Zitat, erst bezeichnete er, der Dodo-Vogel, die Bahn, eine Art Kreis, und dann wurde die ganze Gesellschaft hier und da auf der Bahn aufgestellt. Es wurde kein 1, 2, 3 fort, also Achtung, fertig, losgezählt, sondern sie fingen an zu laufen, wenn es ihnen einfiel, hörten auf, wie es ihnen einfiel, sodass es nicht leicht zu entscheiden war, wann das Rennen zu Ende war. Als sie jedoch ungefähr eine halbe Stunde gerannt waren, rief der Dodo plötzlich, das Rennen ist aus. Und sie drängten sich um ihn, außer Atem, mit der Frage, aber wer hat gewonnen? Diese Frage konnte der Dodo nicht ohne tiefes Nachdenken beantworten. Endlich sprach er, jeder hat gewonnen und alle sollen Preise haben. Ende des Zitats. Gerade wer, wie die Teilnehmer am Caucus-Rennen, über dessen Spielregeln, über einzelne zur Debatte stehende Religionen nichts weiß, weiß eines bestimmt, dass alle Religionen gewonnen haben und alle Preise verdienen. Eine Devise, die unter umgekehrten Vorzeichen ihre Gültigkeit noch verstärkt. Wenn eine Religion kritisiert wird, gebietet Religionsgleichheit, dass alle verloren haben und alle Schelte verdienen. In der beschriebenen Islamdiskussion kam diese verkehrte Dodo-Regel nach dem Auftritt des Koran-Zitierers umgehend zur Anwendung. Dem Koran-Zitierer wurden nacheinander Karl-Heinz Deschners Kriminalgeschichte des Christentums, die Kreuzzüge und der Umstand entgegengehalten, dass auch die Bibel einen gewalttätigen und opferfordernden Gott kenne, was natürlich alles stimmt. Dieser Automatismus, der religionskritische Argumente verwendet, um Religionskritik im Keim zu ersticken, hat sich in der Islamdebatte als wirksames Instrument zur Aufrechterhaltung unartikulierter Redeverbote bewährt. Religionsgleichheit begegnet man übrigens nicht nur in Diskussionsrunden und zum Beispiel auch Online-Foren im Westen. Auch im islamischen Raum ist sie als unausgesprochenes Dogma weit verbreitet. Etwa bei den sogenannten islamischen Neudenkern Irans, deren Hauptvertreter Soroush heißt er, gerne als islamischer Luther bezeichnet wird, verbunden mit der Vorstellung, man könne den Islam, weil eben alle Religionen irgendwie gleich sind, genauso wie das Christentum einer lutherischen Reformation unterziehen. Kurzer Wechsel in den Vortragsmodus, dabei wird immer stillschweigend vorausgesetzt, wir sind ja hier in einer protestantischen Gegend, dass die Reformation unbedingt und durch etwas Positives war, was sozusagen jetzt auch, was wir im Iran auch nachmachen müssen. Aber das ist noch einmal eine andere Geschichte. Bei genauerem Hinsehen scheint die verkehrte Dodo-Regel, wird eine Religion gescholten, haben alle Religionen verloren, scheint diese Regel aber ausschließlich für den Islam zu gelten. Umgekehrt würde es niemandem einfallen, jegliche Kritik am Christentum damit zu kontern, dass auch der Islam verloren habe und Schelte verdiene. Diese Sonderstellung, die der Islam vor allem in liberalen und in Anführungszeichen linken Debatten des Westens genießt, hat mit einer Art Beißhemmung zu tun. Man will nicht zuletzt angesichts der Hetze gegen Menschen aus mehrheitlich muslimischen Ländern nicht dem Eurozentrismus das Wort reden und überheblich scheinen, indem man die eigene über die fremde Kultur stellt. Das scheint nachvollziehbar. Problematisch dabei ist, dass nicht religiöse Liberale und Linke sich hier unversehens als doch irgendwie christlich outen. Denn gäbe es keine Identifizierung mit dem Christentum, wäre die Sorge, den Eindruck der eigenen Überheblichkeit ausgerechnet dadurch zu erwecken, dass man in den Verdacht kommt, das Christentum als den Islam überlegen darzustellen, gegenstandslos. Und abgesehen davon, dass in einem solchen Diskurs der Schonung eine gehörige Portion Geringschätzung mitschwingt, Klammer auf, ich schone dich, weil du schwach bist und die ganze Wahrheit nicht vertragen würdest, Klammer zu, stellt sich die Frage, inwieweit der sogenannte muslimische Andere unserer Schonung überhaupt bedarf. Denn möglicherweise sitzen wir, die wir unseren eigenen unbewussten Glauben verleugnen, einem weiteren Missverständnis auf, wenn wir auf der anderen Seite dem traditionellen Moslem eine umso lückenlosere Identifikation mit seinem Glauben zuschreiben. Wie Robert Pfaller nachgewiesen hat, ist der direkte, unmittelbare Glaube, den er Bekenntnisglauben nennt, kein traditionelles, sondern im Gegenteil ein neuzeitliches Phänomen. Wohingegen der traditionelle, vormoderne, also der Bekenntnisglauben zeigt sich sehr drastisch und plakativ in diesem Luther zugeschriebenen Diktum, hier stehe ich und kann nicht anders. Das ist etwas, womit ich mich total identifiziere, dieser Glaube. Wohingegen der traditionelle, vormoderne Gläubige, der die Möglichkeit hat, seinen Glauben zum Beispiel durch Rituale gewissermaßen aus sich auszulagern, diesen Glauben keineswegs als etwas Unmittelbares und Persönliches erleben muss. Die Abwehrmechanismen, die das Reden über den Islam zu unterbinden versuchen, erschöpfen sich nicht in diversen Anwendungen des Dodo-Prinzips. Am häufigsten werden kritische Äußerungen über den Islam mit der Formel "Den Islam gibt es nicht" gekontert. Der wahrscheinlich häufigste Satz in deutschsprachigen Islamdebatten. Den Islam gibt es nicht, meint vordergründig, dass der Islam kein monolithisches Phänomen ist. Dass es verschiedene Lesarten des Islams geben kann, dass Moslems zum Beispiel in Bosnien einen liberaleren Islam leben als jene in Saudi-Arabien. Ist natürlich alles völlig richtig. Der Hinweis auf diese Selbstverständlichkeiten scheint die Ermahnung zu enthalten, nicht über den Islam zu reden, da der Begriff Islam zu abstrakt oder zu allgemein sei. Eine harmlose Ermahnung, möchte man meinen. Es stellt sich aber die Frage, ob es in unserer Sprache überhaupt Begriffe gibt, auf die eine solche Formel nicht zutrifft. Denn mit demselben Recht oder Unrecht, mit dem ich sagen kann, den Islam gibt es nicht, kann ich auch sagen, das Fahrrad, den Fisch, die Frau, den Mann, die Demokratie und so weiter gibt es nicht. Sodass ich auch über alle diese Begriffe nicht reden dürfte. Das heißt, überhaupt keinen Begriff. Mehr noch, dieses Verbot müsste nicht bloß für Begriffe, sondern auch für konkrete Personen oder Gegenstände gelten, sodass wir überhaupt aufhören müssten zu reden. Folge ich der Logik von den Islam gibt es nicht, könnte ich auch über Freund Erwin und diese Semmel, also Semmel ist verständlich hier, hoffe ich es in Österreich, diese Semmel auf dem Teller, also imaginär, nicht reden. Denn auch den Erwin gibt es nicht. In 10 Jahren wird der Erwin, wenn er da noch leben sollte, ein ganz anderer sein, ganz zu schweigen von der Semmel in 10 Jahren. Um der Absurdität solcher Konsequenzen zu entkommen, könnte ein Verteidiger der Formel, den Islam gibt es nicht, argumentieren, es ginge darum, über den Islam in differenzierter Weise zu reden. Man sollte eben nicht über den Islam reden, das sei nicht konkret genug, sondern eben zum Beispiel über den bosnischen oder den saudi-arabischen Islam. In diesem Fall würde sich allerdings die Frage stellen, ob die Einheiten bosnischer Islam und saudi-arabischer Islam klein genug, beziehungsweise die Begriffe bosnischer Islam und saudi-arabischer Islam konkret genug sind, um sinnvoll über sie reden zu können. Denn wenn es den Islam nicht gibt, könnte es ja auch sein, dass es den bosnischen oder den saudi-arabischen Islam gibt. Entscheidender als diese Spitzfindigkeiten ist aber, dass wir über die Begriffe bosnischer oder saudi-arabischer Islam überhaupt nichts sagen können, solange wir über den Islam nichts wissen. Solange wir nicht wissen, was diese beiden Varianten des Islams neben ihrer Unterschiedlichkeit gerade verbindet. Also über den Islam müssten wir also erst recht reden, jenen allgemeineren Begriff, der den spezielleren Begriffen bosnischer und saudi-arabischer Islam zugrunde liegt. Über genau jenen den Islam, den es angeblich nicht gibt. Vertreter der Formel, den Islam gibt es nicht, sprechen übrigens selbst unter bestimmten Umständen sehr wohl über den Islam. Wenn etwa in einem Online-Forum der Satz auftaucht, der Islam hat ein grundsätzliches Problem mit Demokratie, weil Islam Unterwerfung unter dem Willen Allahs bedeutet, wohingegen Demokratie auf der Souveränität des Volkswillens gründen sollte, wird früher oder später jemand antworten, den Islam gibt es nicht. Um dann also derselbe jemand in einem anderen späteren Posting zu sagen, der Islam lässt sich auch liberal interpretieren oder der Islam ist eine tolerante Religion. Das hat sich während der islamischen Herrschaft über Spanien gezeigt und ähnliches mehr. Diese selektive Anwendungspraxis weist den Islam gibt es nicht als klassische Abwehrformel aus, die nur dann in Stellung gebracht wird, wenn es gilt, Kritik am Islam zu unterbinden, niemals, wenn vermeintlich oder tatsächlich positive Aspekte zur Sprache kommen. Genauso zielgerichtet und für ihre eigene Zielgerichtetheit blind, verfährt die andere Abwehrformel in der Islamdebatte, das hat doch mit dem Islam nichts zu tun. Auch sie kommt nur dann zum Einsatz, wenn es um problematische oder vermeintlich oder tatsächlich negativ empfundene Aspekte des Islam geht. Etwa in Debatten über die Stellung der Frau. Die Stellung der Frau im Islam habe überhaupt nichts mit dem Islam zu tun. So ein gängiges, in Anführungszeichen, feministisches Argument. Sehr wohl aber und sehr viel mit dem Patriarchat. Interessant wäre an dieser Stelle der Einwand, das Patriarchat gibt es nicht. Und auch hier gilt, dass die Formel, das hat ja mit dem Islam nichts zu tun, ihre Gültigkeit in anderen positiven Zusammenhängen auf einmal verliert. Wenn zum Beispiel vom mittelalterlichen Transfer antiken Wissens durch die sogenannte islamische Wissenschaft nach Europa die Rede ist, dann hat dieser Transfer auf einmal alles mit dem Islam zu tun und es würde niemandem einfallen zu sagen, ja, das hat doch mit dem Islam nichts zu tun. Was aber verwundert. Nicht bloß, weil es sich hier um den Transfer antiken und eben nicht, also griechisch, zum Beispiel der alten griechischen Philosophie und eben nicht islamischen Wissens handelt. Zu bezweifeln ist auch die Charakterisierung der Träger dieses Transfers als islamisch. Jemanden wie den iranischen Philosophen und Naturwissenschaftler Zacharias Razes islamisch zu nennen, ist genauso absurd wie die Bezeichnung von Marx, Nietzsche oder Freud als christliche Denker. Rhazes war zwar Theist, aber kein Moslem. Er lehnte das Konzept der göttlichen Offenbarung gänzlich ab. Andere für diesen Zusammenhang wichtige Denker wie Avicenna oder Farabi waren zwar Moslems, ob ihr Beitrag zum besagten Transfer antiken Wissens mit dem Islam zu tun hatte, darf aber bezweifelt werden. Beide versuchten, die antike Philosophie mit den Lehren des Islam in Einklang zu bringen. Vergebens, wie der in diesem Fall zu Recht als islamisch zu bezeichnende Denker Ghazali in seiner Destructio Philosophorum, also ein ziemlich massiver Titel, die Zerstörung der Philosophen, mit nachvollziehbaren Argumenten darlegt. In ihrem Bemühen, die Lehren des Islams an die Philosophie der Griechen anzupassen, seien Avicenna, Farabi und andere sogenannte islamische Philosophen vom Islam abgefallen, argumentiert Ghazali. Während sie also Phänomene, bei denen es zumindest fraglich ist, ob sie mit dem Islam zu tun haben oder nicht, wie eben jenen Kulturtransfer, mühelos dem Islam einverleiben, behaupten Vertreter der Formel, das hat doch mit dem Islam nichts zu tun, auf der anderen Seite die Stellung der Frau im Islam habe nichts mit dem Islam zu tun. Von solchen Abwehrformeln geht gerade wegen ihrer Absurdität eine hypnotische Kraft aus, die für das Offensichtliche blind macht und den Diskurs über den Islam, wo sie ihn nicht gänzlich verunmöglicht, lahmlegt. Die Notwendigkeit, über den Islam zu reden, bedarf keiner Begründung. Die Bedingungen der Unmöglichkeit dieses Redens zu analysieren, ist die Bedingung seiner Möglichkeit. Vielen Dank.